einzige Hilfe. Ich möchte heute wieder eine kurze Pause machen in Matthäus 5. Nächste Woche ist auch dann eben Taufgottesdienst, da ist auch wieder eine Pause, Matthäus 5. Und dann danach machen wir weiter. Das Thema, das bei uns ansteht, das nächste Thema, ist ein Thema, das für uns in unserer modernen Welt so extrem aktuell ist. Und es ist ein Thema, wo ich möchte auch selbst mich korrekt und gut dafür vorbereiten. Und das ist dann eben das mit Ehebruch. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich sage euch, ihr sollt eben keine Frau im Herzen begehren. Das ist ein großer Unterschied. Und in unserer Welt heute, wo alles sexualisiert wird, haben wir eine wichtige Aufgabe, zu verstehen, was die Herzenssituation, Herzensprobleme sind, wenn wir nur eine gesetzliche Betrachtung dieser Sache haben oder wenn wir eine gesetzlose Betrachtung der Sache haben und meinen, das wäre alles wurscht. Es ist nicht wurscht, es ist sehr wichtig, dass wir das biblisch verstehen. Und ich möchte in Vorbereitung darauf heute ein Thema ansprechen, das für uns, hoffe ich, nichts Neues ist, aber eine Erinnerung sein soll. Etwas, das wir vor 3 Jahren in der Gemeinde betrachtet haben, als wir unsere erste Petrus-Predigtreihe hatten. Und zwar, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Bitte 1. Petrus 5 und die Verse 8. Wir wollen jetzt mehr lesen, aber wir werden uns grundsätzlich mit Verse 8 bis 10 heute beschäftigen. Wir stehen in einem Kampf mit einem unsichtbaren Feind. Wenn du und ich die Stellen in Matthäus Brief, die Bergpredigt, wenn wir das betrachten und wir denken, es dreht sich hier um schlicht und einfach irgendeine vornehme Lebensphilosophie zu finden oder einfach die richtigen Regeln oder die richtigen Maßstäbe für das Leben zu entwickeln, dann haben wir etwas völlig vergessen, dass die Bibel von Anfang an uns sagt. Der Herr Jesus hat uns in der Bergpredigt erzählt, wie man als Himmelsbürger lebt. Aber er erzählt uns das in einem Zusammenhang, das uns schon klar sein soll. Und zwar, dass wir in einem geistlichen Krieg stehen. Wir sind nicht in einer Welt, die neutral ist. Wir sind nicht in einer Situation, wo wir ja vielleicht Nachteile haben könnten, und wenn wir diesen Weg gehen, und da sind halt mehr Vorteile, wenn ich diesen anderen Weg gehe. Wir stehen in einer Situation, wo es einen starken und eine böse, reale Macht gibt, die sich voll und ganz gegen Gott gestellt hat, der dich und mich zu 100% zerstören möchte. Und er ist nicht faul, er ist nicht dumm, er weiß ganz genau, was er tut. Das heißt nicht, dass wir dann deswegen eingeschüchtert und ängstlich Tag ein und Tag aus leben sollen. Wir haben schon den Sieg durch Jesus Christus, aber das heißt schon, dass wir mit offenen Augen wachen und beten sollen und widerstehen müssen. Und das jeden Tag. So, wenn wir davon reden, wie letztes Mal, vorletzte Woche, dass es dreht sich nicht nur darum, dass du jemanden nicht umbringst, sondern ob du Zorn in deinem Herzen hast gegenüber jemandem. Du darfst nicht einfach sagen, ja, das liebevoll mit meinem Feind umgehen ist besser als zornig umgehen. Nein, in deinem Herzen musst du tatsächlich diesen Vergleich machen. Liebe ist Christusähnlich. Zorn, Hass, Bitterkeit, Mord ist Satanähnlich. Ist Satanähnlich. Welchen Weg folge ich? Wer ist mein Herr? Von wem lasse ich mich beherrschen? Diese Frage ist keine kleine Frage, es ist eine wichtige Frage. Und das hat der Apostel Petrus auch eigentlich da am Ende seines Briefes angesprochen. Und wir wollen heute ab Vers 5 lesen und wir lesen bis Vers 11. 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eure Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns noch mal kurz beten. Vater, wir reden hier von Dingen, die du uns in deinem Wort gesagt hast. Du hast uns genug Informationen gegeben, damit wir Bescheid wissen und wachen können und nüchtern sein können. Aber du willst natürlich uns auch nicht einschüchtern oder erschrecken. Du bist der, der die Herrlichkeit hat, der Allmacht hat, Satan nicht. Aber lass uns nicht in unser Alltagsleben so tun und so leben und so denken, als ob wir in einer Welt wären, in einer Umgebung wären, wo wir nicht einen aktiven, fürchterlichen Feind hätten, der uns umbringen möchte. Lass uns wirklich mit Glauben ihm widerstehen und mit unseren Augen auf die Zukunft Schritt für Schritt vorangehen und diesen Kampf, die du uns in deinem Wort beschreibst, auch tatsächlich ernst nehmen. So, wir danken dir und wir beten im Namen Jesu. Amen. Amen. Wisst ihr, dass es in der Welt, in unserer Welt, Orte gibt, wo wirklich Millionen von Dollar oder Euro investiert werden, um Radiosignale in dem All, Weltall hinauszuschicken, mit der Hoffnung und mit der Erwartung, dass irgendwann mal eine Antwort zurückkommt, dass wir Kontakt haben können mit den, wer sind sie? Die Außerirdischen. Ja, also das ist, was viele glauben. Es gibt intelligentes Leben draußen. Es gibt, glauben Sie, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Kontakt haben mit diesen Aliens, mit diesen Außerirdischen. Und da wird tatsächlich extrem viel Geld in diese Sache investiert. Würdest du dann mit diesen Wissenschaftlern darüber reden und sagen, was stellt ihr euch da vor, dass ihr an Aliens glaubt und an Außerirdische? Die würden dann irgendeine evolutionistische Begründung dafür geben und meinen, da ihrer Meinung nach, da auf Erden hier alles durch Evolution entstanden ist, ist es zwangsläufig notwendig, dass auch irgendwo in diesem riesigen Universum, auf anderen Planeten auch evolutionistische Wesen entstanden sind und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie dann irgendwann mal kennenlernen. Du hörst dir das an und dann sagst du, und glaubst du an einen Teufel, an einen Satan, an Engeln? Was würden sie dann sofort tun? Die würden sagen, ja was denn, was soll das? Was für ein Schwachsinn, was für ein Märchen, was für eine idiotische Idee. Liebe Geschwister, Menschen heute glauben an das, was sie glauben wollen. Okay, sie haben Gründe, warum sie daran glauben wollen und deswegen nehmen sie das an. Heute, wenn wir davon reden, dass es tatsächlich einen Teufel gibt, dass es tatsächlich einen Satan gibt, dass es kein Märchen ist, dass er nicht so ausschaut, wie die Welt ihn darstellt, mit roten Hörner und mit so einem Schwanz und irgendwas, wie der eben zu Weihnachten der Krampus ausschaut, dass er sich verkleidet wie ein Engel des Lichts, dass er von Anfang an dieser Weltgeschichte dabei war, dass er, der so viel Erfahrung hat mit Umgang von Menschen, dass er dich und mich als Menschen und als Wesen besser versteht als der beste Psychologe, das es in dieser Welt gibt heute. Und er weiß ganz genau, wo er drücken muss, wo er ansetzen muss, um dich in Versuchung zu bringen. Er beobachtet dich, er schaut deine Vorlieben an, er schaut deine Stärken, Schwächen an und er weiß ganz genau. Und da setzt er dort an. Und er sagt, okay, da, bei denen da geht's hier. Du kannst mit diesen Personen nicht mit Pornografie angehen, aber du kannst sehr wohl mit Alkohol und Drogen hier funktionieren. Da sollst du da eben wirklich wirken. Oder hier Alkohol, Drogen, Pornografie, nichts, aber jetzt Beziehungen. Der oder die, die wollen unbedingt eine Beziehung. Da kannst du hier ansetzen und diese Person zerstören. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Er weiß ganz genau, wo er ansetzen muss, damit er dich und mich in Schwierigkeiten bringt. Und das Wort Gottes sagt uns, dieser Feind ist real und wir sollen ihn ernst nehmen. Wir sollen nicht tun, als ob es ihn nicht gäbe. Wir sollen nicht denken, dass wenn ich ein zorniges Leben führe, dass das irgendwie nicht ein Werkzeug im Hand des Gegners, des Feindes sein wird. Dass er einfach mich dann in Ruhe lassen wird und sagt, okay, ja, jeder hat mit Zorn Schwierigkeiten. Nein, das Wort sagt, er wird das sehen und er wird das nützen, er wird das ausnützen und er wird so viele damit kaputt machen, wie er kann. Wir haben kein Spiel, das wir hier spielen. Wir haben eine wichtige, absolut wichtige Realität und wir müssen das tatsächlich ernst nehmen. Petrus hat das selbst an seinem eigenen Leib verstanden. In Markus Kapitel 8, Vers 33 hat der Petrus eben gegen das Wort Jesu gesprochen und sagte, dir soll das nicht passieren, Herr. Du sollst nicht sterben oder ans Kreuz gehen. Und Jesus wandte sich um und sah seinen Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan. Interessant, oder? Petrus spricht und Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Petrus hat in diesem Moment satanische Gedankengut weitergegeben. Und das war diese Idee, Selbsterhaltung. Die Idee, du darfst nicht leiden, du darfst nicht sterben. Es dreht sich um unser Plan, ein Reich Gottes aufzustellen auf Erden, jetzt gerade. Und Jesus wandte sich und sagt, diese Denkweise ist genau, was Satan will. Egoismus, Stolz, Ich-Zentriertheit und alles dreht sich um mich. Wie viele Dinge in dieser Welt würden nicht kaputt gehen? Wie viele Schwierigkeiten würden wir nicht haben, wenn alle Leute diese Demut hätten, die der Herr Jesus hatte? Wo er sagte, mein Willen ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Wir sehen so oft, dass unser Problem ist, mein Wille ist es, meinen Willen zu tun. Und das, liebe Geschwister, ist, was wir einfach erkennen müssen, das ist satanisch. Das sagt man nicht gern, aber das ist so. Selbstverleugnung ist Christus ähnlich. Das heißt nicht, dass du nie eigene Ideen, nie eigene Gedanken haben darfst, aber Christusähnlichkeit bringt alle diese Ideen, alle diese Gedanken, alle diese Wünsche und Ziele unter der Herrschaft, unter der Führung Gottes. Und es ist immer nicht mein Wille geschehe, Herr, sondern dein Wille geschehe. Und du bist bereit und willst tatsächlich alles dem Herrn zur Ehre tun. Am Ende der Zeit, wo Jesus auf Erden war, hat Simon auch Petrus Satan sehr direkt erlebt. Lukas 22, 31 bis 32, da sagte Herr Jesus zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Er wollte ihn zerstören. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ist das nicht interessant, dass in dem Moment, wo Petrus Jesus verleugnet hat, Petrus eben diese Versuchung nachgegeben hat, das, was er nicht verstanden hat, mehr in Betracht zu ziehen als das, was Jesus gesagt hat, das Wort Gottes. Und dann verleugnet er den Herrn Jesus Christus. In diesem Moment, Jesus sagte, ich habe für dich gebetet. Und wofür? Dass dein Glaube nicht aufhöre. Und hier in 1. Petrus 5 sagt er, dem widersteht fest im Glauben. Okay? Woran glauben wir? Glauben wir das Wort? Glauben wir unserem Herrn? Sind wir bereit, ihm zu widerstehen? Oder glauben wir was der Gott dieser Welt, der Fürst dieser Welt uns verkaufen will, was er uns sagen will, wichtiger ist, cooler ist, toller ist, netter ist. Die Welt stellt okkultistische Kräfte in verschiedene Art und Weisen dar. Es wird meistens verharmlost. Es gibt weiße Hexen und schwarze Hexen. Es gibt Harry Potter, der mit Magie und mit okkultistische Dinge lustige Sachen machen kann. Es wird verharmlost. Und ich habe einmal mit einem Vater als einer meiner Kinder im Kindergarten war, ein Vater aus dem Kindergarten gesprochen. Und er hat erwähnt von Harry Potter und so weiter. Und ich habe nur an der Hand gesagt, ja, aber Okkultismus ist kein Spiel, es ist ernst zu nehmen. Und er hat darauf geantwortet, ja, so an sowas glaube ich aber überhaupt nicht. Das ist alles nur wie ein Märchen. Und das ist eigentlich der beste Art und Weise, wie Satan seine Aktivitäten tarnen kann. Oder? Wenn du gar nicht glaubst, dass er existiert und dass er dein Leben, dein Herz, deine Seele zerstören will, wenn du tust, als ob es ihm gar nicht gibt, dann gehst du jedes Mal in seine Falle hinein. Also du siehst gar nicht, dass es da eine Gefahr gibt. Und der Herr warnt uns davor. Lass uns nicht denken, wie die Welt, dass Okkultismus und dass eben die weltliche Ziele, die weltliche Werte, die wir heute haben, alles neutral wären. Nein, die werden gesetzt, die werden hingestellt von einem Feind, der dich und mich zerstören will. Und vor allem unsere Jugend. Wir Eltern haben hier keine kleine Aufgabe, unsere Kinder und Jugendlichen davor zu schützen, dass sie den Feind ständig ausgesetzt sind. Denk nicht, dass dein Kind oder dein Jugendliche, dass der oder die einfach pausenlos weltliches Gedankengut konsumieren kann, ohne dass es abfärbt, ohne dass es sein Herz in eine negative Art und Weise oder ihr Herz in eine negative Art und Weise wirklich beeinflusst. Wir leben nicht in eine neutrale Welt. Das müssen wir erkennen. Unser Sündenfaktor heute ist der brüllende Löwe, der gerade vor uns steht und uns verschlingen will, sieht stärker und gefährlicher aus als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Wen willst du eigentlich auf deiner Seite haben, ein Löwe oder ein Lamm? Wer ist stärker? Man würde meinen, der Löwe. Und Satan wie ein brüllender Löwe brüllt stark, aber Jesus ist auch der Löwe vom Stamm eben Judas. Und er ist der stärkere Löwe, wenn man es so sagen will. Aber er kam als Lamm und starb an deiner Stelle und an meiner Stelle. Und durch seinen Tod hat er den brüllenden Löwen zerstört. Er hat ihn besiegt. Er hat ihn zur Schau gestellt, sagt Kolosserbrief. Satan weiß, dass seine Tage gezählt sind. Und er will so viele Menschen, wie er kann, zerstören. Aber du und ich, wenn wir diese Welt anschauen, der Welt schreit seine Philosophien, seine Ideologien heraus und sagt, hör mir zu, wir sind die Richtigen, wir sind die Größen, die Großen. Und sie brüllt. Und wer nicht so denkt wie wir, wer nicht so ist wie wir, die sind die Schlechten. Jesus sagt, nein, wo ist deine Orientierung? Orientierst du dich an dieser Welt oder orientierst du dich an mich? Und unser Fazit heute ist ganz einfach. Man überwindet den brüllenden Löwen, indem man ihm fest im Glauben widersteht. Woran glaubst du? Wie legst du diese Welt aus? Betrachtest du eben diese Welt korrekt, weil du das Wort des Schöpfers verstanden hast und in deinem Herzen aufgenommen hast? Und du willst tatsächlich dein Leben nach dem Wort Gottes richten und nicht nach Erfahrungen oder nach Gefühle oder nach irgendwelche persönliche Ideen. Du unterordnest dich dem Wort Gottes? Oder willst du einfach zu der großen Masse gehören, die das Wort Gottes ignorieren, die sogar sich darüber lustig machen, die ganz bewusst gegen die klare Offenbarung Gottes handeln und agieren in der Welt heute? Die Frage, die wir heute haben, ist ganz einfach, sind wir bereit, in Kraft des Glaubens diesen geistlichen Kampf, den der Herr uns gegeben hat, weiterzuführen? Oder wollen wir einfach kapitulieren vor dieser Welt? Wenn wir kapitulieren, dann wird es nicht gut gehen. Lass dich nicht einschüchtern, sondern bleib stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenn du heute dieses Thema hörst und für dich ist das vielleicht etwas, das ja, nicht interessant ist oder hört mal, schon wieder wird vom Teufel gesprochen oder irgendwie in der Richtung, dann verstehe etwas, du bist wirklich in Gefahr. Man kann nur warnen, man kann niemanden zwingen, das ernst zu nehmen. Aber wenn du die Sache nicht ernst nimmst mit dem Widersacher, mit unserem Gegner, und wenn du behauptest, dass das eine Kleinigkeit ist, dass es ihn gibt und dass er dich zerstören will, und du glaubst, du bist stark genug, du kannst gegen das Wort Gottes handeln, du kannst die klaren Warnungen Gottes ignorieren und das wird trotzdem alles gut ausgehen, dann hast du vergessen oder ignoriert, dass du einen viel schlimmeren Feind hast, der gegenüber dir steht, der nur wartet, bis du diesen Weg einschlägst, damit er dich zerstören kann. Er ist ein Mörder, er ist ein Lügner, er ist ein Betrüger. Die größte Freude, die er hat, ist, dich und mich zu zerstören. Und wenn er das tun kann, dann lacht er sich, und das klingt komisch, aber dann lacht er sich tot. Er weiß, dass er tot ist. Er weiß, dass er gerichtet ist. Er will, dass du auch gerichtet wirst. Er will, dass du auch zerstört wirst. Dass du mit ihm hinuntergezogen wirst. Das ist seine große Freude. Jetzt überlegst du nochmal, was ist die große Freude von unserem Herrn Jesus? Die große Freude von unserem Herrn Jesus. Da gibt es eben Freude vor den Engeln Gottes im Himmel, wenn einer sich bekehrt. Wenn einer sich retten lässt, wenn einer Vergebung erlebt, wenn einer errettet wird aus dem Fallstrick des Teufels. Siehst du nicht, wie groß dieser Unterschied ist zwischen diesen zwei Bereichen? Und denk nicht, es gibt irgendwo dazwischen einen neutralen Bereich. Es gibt nur zwei Herrschaften. Und der Herr warnt uns. Lass uns als erstes sehr schnell, weil es gibt sehr viel Information dazu. Aber wer ist eben Satan? Satan ist ein gefallener Engel und er ist sehr mächtig. Er ist eben das höchste geschaffene Wesen, das Gott eben jemals geschaffen hat. Wir schlagen es jetzt nicht nach, aber ich werde es erwähnen. Ihr könnt das gerne nachschlagen, wenn ihr wollt, zu Hause. Er ist tatsächlich das höchste geschaffene Wesen. Er war ein abdeckender Cherub Gottes. Hesekiel 28 erklärt uns, dass er tatsächlich sündenlos geschaffen wurde, aber auch mit einem Willen. Und er hat dann sich entschieden, wir wissen nicht genau wann, aber er hat sich entschieden, sich gegen Gott und über Gott zu erheben. Er ist nicht einfach eine Person, es ist nicht eine Personifizierung vom Bösen, so wie eine dunkle Macht oder wie eine Yin-Yang-Idee, dass es gibt Gutes und Böses und Satan ist das Böse und Jesus das Gute und es brauchst du Gleichgewicht, damit die Welt dann funktioniert. Das ist alles satanische Lehrgut. Satan ist eine Person. Er ist eine Realität. Er hat Gedanken, er hat Ideen und Ziele und er hat Autorität über die anderen gefallenen Engel, die mit ihm in Sünde gefallen sind. Vers 12 in Hesekiel 28 sagt, dass wer er in unvergleichlicher Weise vollkommen war, so ein wundervolles Wesen. Er war eben da in einem unvergleichlichen Wohnort beim Thron Gottes und er war in einen Edelsteine bekleidet. Und mit unglaublichem Aussehen hatte er gerade, er strahlte. Und man stellt sich das so vor, dass er als abdeckender Cherub über die Herrlichkeit Gottes sozusagen gestellt wurde. Und dieses Licht der Herrlichkeit Gottes ist durch seine Edelsteins geformte Körper durchgestrahlt und hat dann noch eine weitere Art von Farbenpracht und Licht Herrlichkeit dargestellt. was Gott da geschaffen hat, ist für uns unvorstellbar. So höchstes Wesen. Und durch diese absolute Nähe zu Gott ist er dann auch stolz geworden. Und das ist der nächste Punkt. Er ist der Ursprung der Sünde. Jesaja 14, Vers 10 bis 15 beschreibt eigentlich der König von Babylon. Aber wie ein Kommentator sagte, ich finde das gut formuliert, nun wird auf die Selbstvergötterung des Königs von Babel erzählt, in welcher er das Nachbild des Teufels und das Vorbild des Antichristen ist, zurückgeblickt. So, wir reden hier schon vom König von Babel, aber in dieser Verbindung durch den Prophet wird auch erzählt, wie er Satan ähnlich ist. Okay, wie wir schon alle hier gehört haben mehrmals, Satan-Ähnlichkeit ist eben, was wir tun, wenn wir auch so handeln und leben, wie er ist. So, was sagt eben Jesaja 14 über dieses Denken von Satan? Also er sagt eben fünfmal, ich will, das war seine Sünde, ich will zum Himmel aufsteigen, ich will meinen Thron aufrichten über den Sternen Gottes. Ich will auf den Versammlungsberg im äußersten Norden sitzen. Ich will auf Wolkenhöhe hinaufsteigen. Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Anders gesagt, ich will Gott sein. Das ist Satan-ähnliches Denken. Wenn wir das auf unser Alltagsleben zurück so reduzieren, das heißt, ich will am Lenkrad sitzen. Ich will bestimmen, was mit meinem Leben passiert. Ich will der Wichtigste der Welt sein. Alle sollen auf mich schauen. Das ist dann eben, wie gesagt, Egoismus. Wir sehen eben eine starke und schlimme Realität. So, noch einmal. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Wie oft kommt das in deinem Leben vor, dass du sagst, ich will? Und wie oft sollten wir die Frage stellen, Herr, willst du das aber? Willst du das? Zeig mir deinen Weg. Da sehen wir wieder die Realität mit unserem Herrn Jesus Christus im Garten Gethsemane. Er hat seinen Wunsch gehabt, er hat es ehrlich geäußert und gesagt, Herr, nimm diesen Kelch von mir weg, aber nicht mein Willen geschehe, sondern dein. Und dann, als es klar war, was Gottes Plan war für ihn, dann stand er auf mit Entschlossenheit und sagte, wir gehen hin. Hat sich verhaften lassen, zieht er den Willen seines Vaters durch. So hier, liebe Geschwister, denk nicht, dass wenn du dieses egoistische, ich-zentrierte Denkweise in deinem Leben einfach freien Lauf lässt, dass du in einem neutralen Bereich bist in deinem Leben. Du bist hier im satanischen Bereich, nicht im christlichen, nicht im Bereich Jesu. Du bist im satanischen Bereich da unterwegs. Und Gottes Plan für dich und für mich ist, dass wir lernen, uns selbst zu verleugnen und Jesus auf dem Thron zu setzen unseres Lebens. In allen Facetten, ohne Wenn und aber ohne Ausreden, ohne in irgendeiner Art und Weise zu meinen, ich weiß besser. Oder du verstehst nicht. Ich bin die Ausnahme. Nein, Gott weiß immer besser. Wenn er in seinem Wort was sagt, dann ist es nur, weil er dich liebt. Weil er dich schonen will. Weil er dich bewahren will von Satan, von der Sünde. Glaube ihn. Vertraue sein Wort. Und hör auf, dagegen zu kämpfen. Er geht auch sehr organisiert vor. Epheser 6, Vers 12 sagt uns, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir wissen natürlich, dass einer der größten Werkzeuge, das der Feind verwendet, sind die falschen Religionen dieser Welt, die Fälschungen. Es gibt so viele Leute, die an gar nichts glauben, weil sie sagen, wie soll man überhaupt wissen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und der Feind hat in dieser Art und Weise auch viele vom Glauben weggenommen, weggezogen, weil er sie nur verwirrt. Natürlich, diese Idee, diese Denkweise ist überhaupt nicht zulässig. Nur weil es hunderte Fälschungen gibt, heißt es schon lange nicht, dass es keinen Originalen gibt, keinen echten Glauben gibt, keinen echten Gott gibt. Schau das Wort Gottes an, vergleiche es mit den anderen religiösen Büchern. Du wirst merken, es ist nicht vergleichbar. Es ist so viel anders. Es beweist selbst, dass es von Gott kommt. Es ist ein Buch, das ernst zu nehmen ist. Und es geht darauf zurück, dass du nichts verdienen kannst. Du darfst nur das Geschenk Jesu annehmen. Du hast nicht 5 Säulen von irgendwas, das du machen musst, oder du musst irgendwelche Meditationen machen oder um irgendeinen Berg auf deinen Knien herumlaufen. Du musst nicht diese Dinge tun oder irgendwelche Sakramente nehmen. Du musst einfach dich mit dem wahren Gott auseinandersetzen, was er sagt in seinem Wort. Wer bist du? Wer ist er? Was hat er für dich getan? Nimm das ernst. Satan geht organisiert gegen Gottes Wort, gegen Gottes Wahrheit vor. Er ist nicht allein in seinem Kampf. Er hat viele gefallene Engel, die mit ihm arbeiten. Die Bibel nennt diese gefallenen Engel dann natürlich Dämonen. Im Neuen Testament sind Dämonen immer wieder eine Realität. Gestern hat Caleb in unser Jugendtreff auch kurz darüber gesprochen, dass wir vor dem Teufel fliehen sollen. Und dass der Teufel in unserer Welt heute sehr stark wirkt. Und ich fand das Beispiel, das er gestern verwendet hat, sehr gut. Er hat gesagt, wo sieht man heute den Teufel? Und dann hat er eigentlich sein Handy rausgenommen und gesagt, schau, das ist einer seiner Hauptwerkzeuge heute. Stimmt das, liebe Geschwister? Das stimmt. Nicht nur die pornografischen Inhalte, die man da sehen kann. Überlegt ihr, wie viel Zeit man verwendet. Man verwendet oft für Dinge, die so nebensächlich überhaupt wertvoll sind. Und dann im Vergleich dazu, wie wenig Zeit man verbringt mit dem Wort Gottes oder im Gebet oder in Beziehungen aufbauen. Wie viele Leute heute gehen so herum in dieser Welt? Du kannst nicht mal Augenkontakt mit Menschen haben heutzutage, weil sie so digital abhängig sind und süchtig sind. Liebe Geschwister, wir müssen hier verstehen, das ist kein Spiel. Er hat viele Diener, er hat viele Werkzeuge, er will uns zerstören und wir müssen vorsichtig sein. Es ist auch spannend, die Pharisäer meinten, sie wären Gottes Diener. Sie meinten, sie haben wirklich gerecht vor Gott gelebt. Und schau, was Jesus über die Pharisäer sagt in Johannes 8, Vers 44. Das hier sind sogar religiöse Menschen, die sehr gesetzlich leben, vornehm vor den anderen Menschen, glauben sie. Wir sind vorbildliche jüdische Gläubigen, haben sie damals gedacht. Und Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Uff, eieiei. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Überlegt ihr. Wie viele Morde hat Satan an seinem Gewissen? Und er freut sich jedes Mal. Jedes Mal, dass ein Mensch verloren geht, zerstört wird. Er freut sich. Ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Wow. Das heißt, die Quelle seines Herzens ist so finster. Er redet aus einem lügnerischen Herz. Aber das macht Sinn, oder? Jemanden, der sagt, ich will eben den Allerhöchsten gleich sein. Ist das Wahrheit? Ist das möglich? Ist er nicht selbst betrogen? Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ist es möglich, dass wir uns selbst auch betrügen können? Dass wir glauben, etwas ist gut und ist in Ordnung, aber da wir das Wort nicht herangezogen haben, da wir uns mit dem Wort nicht die Sache eben geklärt haben oder nicht hören auf geistlichen Rat von anderen Menschen, die uns warnen vor dieser Entscheidung, vor diesem Weg und wir sagen, naja, das ist eh doch ein guter Weg. Bist du dir sicher? Glaubst du wirklich, dass du besser weißt als das Wort Gottes? Pass auf, Satan hat sich selbst betrogen. Er ist reine Lüge vom Herzen her. Folge ihm nicht nach. Glaube ihn nicht. Und denk nicht, das ist ein Spiel. 2. Korinther 11, Vers 14 sagt, dass eben Menschen dastehen und behaupten, Diener Gottes zu sein, aber sie sind nicht Diener Gottes. Sie verkündigen ihr Lehre und lügen. Und dann sagt er, und das ist nicht verwunderlich. Das soll uns nicht überraschen. Warum? Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Was tut Satan, wenn er Menschen zerstören will? Wir haben in unserer Nähe ein Haus, das heißt Haus Noah. Das ist ein Pflegeheim eigentlich. Dort kommen Menschen hin, die ihr ganzes Körper, ganzes Leben voll zerstört haben mit Drogen und Alkohol und verschiedene Sachen. Und sie sind nicht mehr eben mündig. Sie können nicht mehr sich selbst pflegen oder Dinge wahrnehmen. Und sie werden dort einfach aufgenommen und leben da. Wenn Satan dein Leben zerstören will, sagt er, hey, komm mit mir, schauen wir uns die Leute bei Haus Noah mal gemeinsam an. Schau mal, wie sie dann jeden Tag eigentlich leben und nichts machen und nur ständig betrunken sind und nur reden von all diesem Zeug. Tut er das? Sagt, hey, das ist so cool. Gehen wir zum Haus Noah gemeinsam. Und gehen wir zum Gefängnis. Schau mal, wie diese Leute im Gefängnis, wie toll die das haben. Die aus Zorn und Wut und Bitterkeit und Cocktail von Drogen und Alkohol und was auch immer ihre kriminelle Taten eben begangen haben. Schau mal, wo das hinführt so oft. Schau mal das an. Mach du das auch mit, oder? Tut er das? Nein, das tut er nicht. Er verkleidet sich wie ein Engel des Lichts und er sagt, hey, das ist ja alles so cool und so fein und so nett. Dann macht er irgendwelche Sendungen oder irgendwelche Filme, wo es darum geht, Rache auszuüben. Und dann geht irgendeiner herum und knallt allen Menschen ab, die er hasst. Und fühlt sich danach super gut. Echt? Glaubst du wirklich? Glaubt man diese Lüge? Das ist alles Blödsinn. Das ist ein gequälter Mensch. Der kommt nie zur Ruhe. Weiß nicht, was Vergebung ist. Er ist nicht fair. Er spielt nicht fair. Wenn du mit Kindern was zu tun hast und Spiele organisierst, du musst dich mit dieser Aussage irgendwann mal auseinandersetzen. Was sagst du dazu? Du organisierst dieses Spiel, irgendwas passiert und dann sagt einer der Kinder, hey, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Nein, das ist nicht fair. Der war draußen oder irgendwas. Und du als Schiri stehst da und sagst, nein, das ist doch fair. Ich habe es gesehen, das war richtig. In uns ist diese Gerechtigkeit sind. Wir wollen, dass alles korrekt ist, dass es fair ist. Und wenn wir meinen, es ist nicht fair, dann sind wir eben erbost und meinen, das ist schlimm. Aber wir tun, als ob Satan fair spielt? Ist nichts fair. Ist ungerecht. Ist ein Lügner, ein Betrüger, ein Zerstörer. Matthäus 25, Vers 41 sagt uns, dass Gott schon bestimmt hat, was mit Satan und mit seinen Dämonen und Engeln passieren wird. Sein Ziel ist schon festgelegt, seine Zukunft. Es steht da, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Die Hölle ist real, wurde nicht für Menschen geschaffen. Es wurde nicht für Menschen geschaffen. Es wurde für Satan und seinen Engeln geschaffen. Und Menschen, die Satan ähnlich sind und ihn nachfolgen als ihrem König, folgen ihm auch dorthin. Nicht, weil Gott das will. Gott will das gar nicht. 1. Timotheus 2 sagt, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Er will das nicht. Deswegen ist Jesus gekommen. So, die Bibel lässt keinen Zweifel. Satan ist echt und er ist der Feind Gottes und der Feind der Menschheit. Alles, was mit ihm zu tun hat, ist schwarz und ist gottlos. Und es dreht sich nicht nur um Dämonen und Hexerei, es dreht sich um alles, was diese Welt im Mittelpunkt stellt, dass gottlos ist, wo Gott nicht die Ehre bekommt, wo Gott nicht wirklich im Mittelpunkt steht. Es gibt keine weiße Hexen, es gibt auch keine weiße Magie und es gibt nur zerstörerische, satanische, okkultistische Dinge. Und nichts darf man verharmlosen und tun, als ob wir in einer neutralen Welt leben würden. Liebe Geschwister, das ist eine kurze Darstellung, wer Satan ist und was er mit dir vorhat. Okay? Stell dir vor, du bist auf einem Kriegsfeld. Und du hast gegenüberstehend von dir einen Feind. Aber der ist nicht so groß, wie du bist. Er ist 10-mal größer. Er hat nicht einfach ein kleines Maschinengewehr in seiner Hand. Er hat 10 verschiedene Waffen, die er alle gleichzeitig auf dich hinzielen kann. Er ist nicht einer, der, wenn es neblig ist oder wenn es schwierig ist, sich schwer tut zu sehen. Er hat Nachtsicht, Nebelsicht, alle Sichtgeräte. Und er hat eine Energiequelle, die unendlich ist. Und er steht gegenüber dir, von dir. Und er will dich zerstören. Was sollst du tun? Du würdest vielleicht denken, das heißt, ich kann nichts machen, ich bin ausgeliefert. Aber genau das Gegenteil ist, was das Wort sagt. Das Wort sagt, dass wenn du ihm widerstehst, wird er von dir fliehen. Vor allem, du kannst ihm nur widerstehen, wenn Jesus auf deiner Seite ist. Und das musst du dann mit im Bild hineinziehen. Du stehst nicht alleine gegenüber diesem Feind. Und wenn du alleine gegenüber ihm stehst, dann bist du ausgeliefert. Aber wenn du Jesus hast und du bist im Glauben, dann ist der schon besiegt. Und er wird und muss fliehen. Es gibt keinen Weg anders. So, erkenne, wie er wirkt. Und leiste Widerstand. Denk nicht, der so groß ist und so erfahren ist, kann ich nichts tun. Ja, er ist groß und erfahren. Und er weiß genau, wo er bei dir ansetzen kann und will. Aber du bist stärker, wenn Christus auf deiner Seite ist. Satan ist ein geschaffenes Wesen. Jesus nicht. Jesus ist Gott. Jesus starb für dich am Kreuz. Wenn wir das Wort Widersacher anschauen, das ist wirklich ein... Wie jemand, der vor Gericht dein Gegner ist. Er verleumdet, er verklagt uns. Das ist, was Satan bedeutet, eben Verkläger. Diabolos ist Verleumder. Er spielt nicht fair. Er ist der Fürst dieser Welt, sagt uns Johannes 12, 14 und 16. Und in 1. Petrus steht da, seid nüchtern und wacht. Seid nüchtern und wacht. Erkenne, wer er ist. Seid nüchtern und wacht. Und beide Worte sind in Befehlsform. Mach das. Pass auf, dass du nicht schlafend erwischt wirst. Denk nicht, dass du ihm dein Leben geben kannst und er wird dich in Ruhe lassen und alles wird schön ausgehen. Ich kann dir Geschichten erzählen von Menschen, die mir sehr nahe stehen, die jetzt in ihrem 4. Ehe sind. Kinder haben, die sie gar keinen Zugang zu diesen Kindern haben. Wissen nicht mal, wer sie sind. Und das soll schön sein? Und das alles, weil man den Weg Satans eingeschlagen hat. Wo führt das hin? Nicht zur Freude, nicht zur Ruhe, nicht zur innerlichen Erfüllung, sondern zu Schmerz, zu Trauer, zu Dingen, die man bereut und denkt, wieso habe ich das so gedacht? Warte nicht, bis du 50 Jahre alt bist, um darüber nachzudenken und das zu erkennen. Glaube das Wort und folge Jesus. Es steht hier, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Wacht und seid nüchtern und wacht. Genau das hat Jesus auch im Garten Gethsemane gesagt, oder? Da sagte er, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wie greift der Satan uns an? Durch unser Geist? Nein, durch unser Fleisch. Durch unsere Begierden. Durch das, was wir wollen. Okay? Das, was wir cool finden. Das, was wir schön finden. Und diese Dinge müssen wir überlegen. Ist das aber wirklich schön? Oder täusche ich mich mit dieser Sache? Ist das eigentlich vergiftetes Essen? Und es schmeckt gut, aber in kürzer Zeit bin ich tot. Diese Dinge sind real. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Ein Löwe brüllt nicht bei der Jagd. Das wissen wir, oder? Der würde seine ganze Beute dann eben verjagen. Und die würden weglaufen. Beim Jagd brüllt er nicht. Wann brüllt der Löwe? Er brüllt, wenn er seine eben Revier, habe ich das richtig gesagt? Wenn er sein Revier markieren will. Es ist eben Sonnenaufgang und in der Dämmerung, da markiert er sein Revier, da brüllt er, dann sagt er alle anderen männlichen Löwen, ich bin der Herrscher hier. Das ist mein Gebiet. Spannenderweise, das markerschütternde Löwengebrüll ist etwa 8 Kilometer weit zu hören. Stell dir vor, irgendwo in Afrika gehst du hin und du hörst das, 8 Kilometer weit. Das ist furchterregend. Wenn du dann denkst, okay, da ist so ein Tier, das da draußen ist. Damit wollen sie allen anderen Konkurrenten einschüchtern und wegjagen. Sozusagen, ich bin der Boss hier, du sollst dich fürchten. Er ist nie müde und er schläft auch nicht, andauernd lauert er herum. Die Stelle sagt uns auch eben, er sucht, wen er verschlingen kann. Wenn der Löwe dann einen anderen Löwen begegnet, dann gibt's Kampf. Dann gibt's Probleme. Und das ist, wo wir aufpassen müssen. Er will uns einschüchtern, er will, dass wir glauben, dass er tatsächlich stärker und mächtiger wäre als wir. Er will uns dazu überreden, dass wir auf der Verliererseite stehen. Dass wir die Dummen sind, die ein Buch vertrauen, die an einem Gott glauben, an einem auferstandenen Jesus vertrauen. Wer glaubt denn sowas im Jahr 2023? Er will uns einschüchtern. Er will meinen, er ist mächtiger und stärker. Ein Löwe ist stark, aber er ist nicht der stärkste Löwe im Land. Wer ist auf unserer Seite? Der Löwe vom Stamm Juda. Jesus. Jesus hat diesen Löwen am Kreuz schon besiegt. Alle Mächte hat er eben bloßgestellt als machtlos, alle diese himmlische, durch seinem Kreuzestod und Auferstehung. Liebe Geschwister, so widerstehen wir ihn, indem wir auf Jesus schauen, weil da steht, dem widersteht fest im Glauben. Woran glauben? An Freie Bibelgemeinde Donaustadt? Nein. Was sind wir? Wir sind eine Versammlung. Was gibt es hier, woran wir glauben als diese Gruppe? Nein, woran glauben wir in der Freie Bibelgemeinde Donaustadt? Wir glauben an Jesus. Er ist unsere Hoffnung. Er ist den woran wir glauben. Er ist der Stärkere, der Stärkste in dieser Welt. Selbst wenn du diese Welt anschaust und okay, es gibt wirklich viele, viele, die ihn ablehnen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Unser Ziel und unser Wunsch ist, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und standhaft wieder den Feind zu widerstehen, damit anderen sehen, es gibt doch einen anderen Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Folge ihm nach, folge nicht Satan nach. Egal wie laut er brüllt und behauptet, der Größte am Spielplatz zu sein. Er ist nicht der Größte. Er ist nicht der Mächtigste. Was tut er? Er ist sehr aktiv als Widersacher. Hier haben wir ein paar Sachen, die wir erwähnen möchten. Es sind nichts Neues und ich werde jetzt nicht viel Zeit hier verbringen. Aber wie greift Satan an? Satan kämpft gegen das Wort. Er kämpft gegen das Volk. Und dann kämpft er auch mit dem Volk Gottes. Und dann kämpft er gegen Menschen allgemein. Darf ich noch einmal einfach erwähnen, warum dieses Ding so gefährlich ist? Wenn du mehr Zeit mit diesem Ding verbringst als im Wort Gottes in deiner Freizeit, hat er schon gewonnen. Und du kannst argumentieren, so viel du willst. Ich schaue nichts Schlimmes an. Ich tue nichts Schlimmes. Ich tue nichts Sündiges. Du kannst das argumentieren, so viel du willst. Aber wenn du deine Freizeit so vergeudest, hat er schon gewonnen. Du musst aufpassen. Du musst wirklich aufpassen. Er kämpft gegen das Volk Gottes. Wie tut er das? Wir haben das schon gesehen. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen. Aber er will, dass wir als Geschwister nicht in Einheit und in Geschlossenheit heilige Leben ihm zur Ehre führen. Und wenn eine Person, zwei Personen, drei Personen in der Gemeinde fangen an, ihren eigenen Weg zu gehen, fangen an, weltlich zu leben, fangen an, Ausreden zu machen für ihre Sünde, fangen an, einfach den Weg des Gegners zu gehen, was entsteht dann in einer Gemeinde? Spaltung, da entsteht dann Herausforderungen, Schwierigkeiten, wo fleischliche Menschen in einer Gemeinde aktiv sind. Gott will, dass wir geistlich sind, Satan will, dass wir fleischlich sind. Lass uns erkennen, dass er nicht neutral ist, dass er dich und auch diese Gemeinde und allen Gemeinden zerstören möchte. Und gegen alle Menschen ist er auch natürlich voll und ganz unterwegs. Wenn du darüber nachdenkst, damals in Apostelgeschichte, wir haben das, glaube ich, vor zwei Wochen gelesen, wo Ananias und Sapphira dann eben, das mit dem Geld. Was hat Petrus gesagt? Wer hat das in deinem Herzen gegeben, Gott anzulügen? Satan. Hier sind zwei Leute, die wollen groß in der Gemeinde dastehen und sind sogar bereit zu lügen, damit sie da gut ausschauen. Und in der damaligen Zeit, Jesus sagte durch seinen Geist, durch Petrus, das ist eigentlich sogar in dieser Entstehungszeit der Gemeinde mit der Todesstrafe zu bestrafen. Wir bringen nicht Satan in der Gemeinde hinein. Uff. Aber wie ist es dann mit uns, wenn wir unter der Woche eben zornig und eben ausschweifend und unzüchtig denken und leben und dann sonntags zur Gemeinde kommen und tun, als ob wir wirklich Jesus lieben und ihn ehren? Da müssen wir jeder überlegen, Herr, hilf mir, wirklich in deiner Gnade stark zu sein. Es ist kein Spiel. Gott, er kämpft auch gegen eben Menschen in dieser Welt. Wie tut er das? Er verblendet ihre Sinne, er versucht sie durch ihre Begierden, er lügt sie direkt an durch falsche Religionen, wie wir schon erwähnt haben. Denk nicht, dass die Mormonen, Islam, Zeugen Jehovas, Buddhismus, liberales Christentum und so weiter, katholisches Irrglaube, dass alle diese Dinge irgendwie neutral entstanden sind. Die wurden gelenkt und geleitet. Und sie sind dämonische Lehren. Und du sagst, wow, das ist nicht tolerant. Das ist, was die Bibel sagt. Es ist nicht meine Idee. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Retter. Es gibt nur einen Heil, ein Heil. Und er heißt Jesus. Und jeder, der nicht zu Jesus steht, ist nicht einfach ein neutraler Person. Er steht dann auf der Seite, sage ich mal, des Feindes. Oh, das ist gefährlich, was ich gerade gesagt habe, oder? Das wird in unserer Welt als eine gefährliche, oh, du teilst die Welt in zwei Gruppen auf. Nur die auf deiner Seite sind, sind die Guten und die anderen sind alle die Schlechten. Liebe Geschwister, ich habe keine Aufteilung gemacht. Das ist nicht meine Idee. Das ist nicht meine Lehre. Lies die Bibel. Gott sagt uns im Vorhinein, was er sagen wird, wenn du eines Tages in der Ewigkeit hineingehst. Er wird nicht sagen, okay, welche von fünf Möglichkeiten hast du geglaubt? Er wird nur eines wissen wollen. Was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus getan, den ich in diese verlorenen, verfinsterten Welt geschickt habe, damit er für dich am Kreuz sterben konnte? Was hast du mit ihm getan? Wow. Und das Einzige, was er hören möchte, ist, ich habe ihn mit Dankbarkeit angenommen. Er ist Herr meines Lebens. Es gibt niemanden wichtiger in meinem Herzen und Leben als Jesus. Kein Mensch ist mir wichtiger, kein Gegenstand ist mir wichtiger, kein Lebensziel ist mir wichtiger. Er ist der Herr. Und ich bin deswegen auch frei. Ich bin frei. Ich brauche das ganze Zeug auf Erden nicht. Ich lebe nicht dafür. Ich habe so viel was Höheres, so viel was Größeres, wofür ich lebe. Es gibt tatsächlich nur mit Jesus oder verloren sein. Das ist Realität. Aber was Satan dir sagen möchte ist, es gibt einen Hügel. Hier ist Gott oben. Gott ist da oben auf diesem Hügel. Und die Christen kommen zu Gott auf dieser Seite des Hügels. Und die Mormonen kommen zu Gott auf dieser Seite des Hügels. Und die Buddhisten kommen auf dieser Seite. Und die Islamisten kommen auf dieser Seite. Aber am Ende sind wir alle oben bei Gott. Das klingt ja so nett, bis du an Jesus denkst. Und sagst, wenn das der Fall ist, wozu überhaupt das Kreuz? Wieso tut der Vater das seinem Sohn an, wenn es ohne Kreuz auch die Möglichkeit gibt? Es gibt keine Möglichkeit ohne das Kreuz. Er ist der einzige Weg. Das ist das Liebevollste, das du jemandem sagen kannst. Liebe Geschwister, es ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Einzige. Satan lügt Menschen direkt an. Er sagt, du wirst nicht sterben. Das stimmt gar nicht. Und Jesus sagt, ich sterbe für dich. Weil der Tod ist gewiss. Und du brauchst einen Ausweg. Deswegen sterbe ich für dich. Nimm mich an. Folge mir nach. Satan ist unser Widersacher. Er ist sehr aktiv, aber wir können ihn widerstehen, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Liebe Geschwister, wenn wir durch Anfechtungen gehen, ist es nichts Neues. Das ist, wie er später sagt, dies ist die wahre Gnade Gottes, in der ihr steht, Vers 12. So ist das Leben in dieser gefallenen Welt, dass du immer wieder Anfechtungen und Schwierigkeiten als Kind Gottes erlebst. Du kannst aber widerstehen. Und wie wir vor einigen Wochen betrachtet haben, unser Zuhause ist nicht hier. Erst Hebräer 11. Die Patriarchen, sie lebten für eine andere Zeit und für einen anderen Ort. Welcher Ort ist das? Beim Herrn zu sein. Alles, was wir in diesem Leben tun, ist eine Möglichkeit, Jesus zu dienen. Unsere Arbeit, unsere Familien, unsere Gemeinde, unsere Freizeit, das ist alles ein Talente, die der Herr uns anvertraut hat, die wir für ihn also investieren können. Und dann unsere Ruhe kommt beim Herrn. Wir freuen uns alle auf diese Zeit. Und das ist eine schöne Wahrheit, die auf uns zukommt. In dieser Zeit aber dürfen wir und können wir widerstehen. Jakobus Kapitel 4, Vers 7 bis 8 müsste eine Stelle sein, die sofort in unserem Herz eben auftaucht, wenn auch nicht genau die genaue Stelle, Bezeichnung selbst, aber diese Gedanken. Da steht so, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel. Und dann, was steht da? So flieht er von euch. Der ist Feigling. Das ist ein Feigling. Sobald du sagst, nein, dann läuft er weg. In meiner Jugend, ich war wahrscheinlich 13 oder 14, gegenüber von unser Haus, wo wir wohnten, war eine lange Reihe von sehr, sehr hohen Bäumen, die super tolle Kletterbäume waren. Und ich und mein jüngerer Bruder Tony waren einmal drüben und haben in diese Bäume geklettert, ziemlich hoch oben. Das war so genial. Du kommst so hoch, dass du dann mit dem Baum auch hin und her schweben kannst. Und du sagst, wow, das ist cool. Und wir haben das wirklich genossen, ab und zu tun. Einmal sind wir aber hingegangen. Tony ist 3 Jahre jünger als ich. Und damals war er auch viel kleiner als ich. Und wir sind da hochgeklettert und Tony ist dann bevor mir runtergeklettert. Und da waren andere Jugendliche dann auf Fahrrädern unten und haben gemerkt, dass da jemand oben ist im Baum, haben mich nicht gesehen. Und mein Bruder kommt dann runter und die haben angefangen, sich über ihn lustig zu machen, ihm Probleme zu machen, ihm zu schimpfen und so. Und dann kam ich runter, ich war einiges größer. Ich habe nichts gesagt, ich kam runter am Boden und ich ging hin und ich schaute die einfach an. Und die verstummten und sind sofort weggefahren. Ich habe nichts gesagt. Ich habe die nur angeschaut und war etwas größer. Weißt du, das ist wie Satan ist. Wenn er glaubt, er kann jemanden einschüchtern, dann wird er nicht aufhören. Dann wird er meinen, ja, ich bin der Stärkere, der ist jetzt eingeschüchtert, der glaubt mir, dass ich irgendwas antun kann. Aber sobald er erkennt, Jesus ist auf meiner Seite, und ich bin jetzt natürlich nicht Jesus, aber da ist jemand Stärkerer auf seiner Seite, der hinter ihm steht, push, weg. Er lässt dich in Ruhe. Das heißt nicht, dass die Probleme aufhören, aber er weiß, da kann ich nicht ansetzen. Und der Herr ist stärker. Er flieht. Deswegen sagt er, naht euch zu Gott. Vers 7 und 8 in Jakobus 4. Entschuldigung. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Reinigt die Hände. Und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Offenbarung 12 gibt uns auch einen Einblick da hinein, wie man Satan widerstehen kann. Offenbarung 12, Vers 11 sagt, und sie haben ihn überwunden. Entschuldigung. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Uff. Wie überwindet man Satan? Durch das Blut Jesu, durch ein Zeugnis, das unmissverständlich ist. Kein Hin und Her, kein auf in der Mitte stehen. Es gibt keine Mitte. Und dann ein Leben. Mein Leben gehört dem Herrn. Ich will lieber sterben, als Jesus verleugnen. Das kann man leicht sagen. Aber wenn das so ist, dann hat man gewonnen. Dann kann niemand etwas von uns wegnehmen. Dann kommt der Feind und sagt, wenn du nicht Jesus widerrufst, dann bringe ich dich um. Dann sagst du, danke, dann bin ich beim Herrn. Bist du verrückt? Was? Glaubst du wirst ewig leben? Jetzt? Ich meine, in Christus sagst du, ja, natürlich, ja. Aber ich meine, glaubst du wirst auskommen, ohne zu sterben, es sei denn, die Entrückung passiert? Die Frage ist nicht, ob du stirbst, es ist, wann du stirbst und in welchen Bedingungen. Willst du nicht lieber treu zum Herrn früher sterben, als länger leben und dann sterben untreu? Wenn du Jesus liebst und kennst, ist das keine Frage. Ist man aus diesem Welt erlöst? Dieses Leiden, das wir erleben, ist etwas, das in der Welt immer wieder vorgekommen ist. Ich möchte mit einem Beispiel abschließen. Marie Durand, vielleicht erinnert ihr euch daran, vor 3 Jahren. Diese Frau ist ein Beispiel für was es bedeutet, zu widerstehen. Resisting. Resistance, ist das Franch? Franch? Frank? Ach, Französisch, danke schön. Marie Durand ist eine Frau, sie wurde verfolgt in Frankreich, weil sie eben den wahren Glauben durch die Hugenotten eben angenommen hat. Sie lebte eben im Jahr 1711 bis 1776. Sie wurde dann eben mit ihrem Mann eben inhaftiert, 19 Jahre alt, inhaftiert und wegen ihr Glauben dann in diesem Kerker mit vielen anderen Frauen eingesperrt. In diesem Kerker war dann auch eben die Möglichkeit, frei zu gehen, solange man widerruft. Widerruft den Glauben, kommst hier raus. Aber sie blieb da eben 38 Jahre lang. Warum? Weil sie nicht bereit war, ihren Glauben zu widerrufen. Und sie war in diesem Kerker die Frau, die die anderen Frauen gestärkt hat, in ihrem Glauben und geholfen hat, zum Herrn treu zu bleiben. Du denkst, sie fing an mit 19. Ihr Mann wurde eigentlich freigelassen und sie blieb im Gefängnis. Sie hat dann auf diesen Steine dieses Wort geritzt. Resister. Das ist, wie man das sagt, glaube ich, ungefähr. Ich kann Französisch nicht, aber widerstehen. Widerstehen. Du und ich, wir sitzen nicht in einem Gefängnis. Also viele Leute, die eben treu dem Herrn dienen, sie wurde dann nach 38 Jahren freigelassen und 6 Jahre später ist sie dann gestorben. Ihr Leben verbrachte sie im Kerker. War das ein verschwendetes Leben? Wie viele Menschen hat sie im Kerker gestärkt, geholfen? Und wo ist sie heute? Sie ist beim Herrn. Dem widersteht, fest im Glauben. Marie Durand hat das getan. Unter großer persönlicher Opfer. Sie war bereit, ihrem Herrn treu zu bleiben. Warum ist es, dass wir in unserem westlichen Welt, wo wir alles haben, was wir wollen, wo es uns gar nichts kostet, dem Herrn treu nachzufolgen, dass wir so leicht auf die Lügen und die Betrüge und die Ablenkungen und die zerstörerischen Gedanken des Feindes freiwillig einfach hören? Ich glaube, weil wir nicht den Kampf richtig eingeschätzt haben. Marie Durand hat es besser verstanden als viele heute. Und liebe Geschwister, wenn wir dann dazu kommen, dass wir reden über, wie das Jesus sagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich sage euch aber, wer eine Frau begehrt, hat schon die Ehe gebrochen. Wenn wir dazu kommen, denkt nicht, ach, diese ganzen Regeln und diese ganzen... Denk so, der Feind will mich zerstören. Und Jesus zeigt mir, wo das Problem liegt. Es liegt nicht in, dass ich von irgendjemand die Ehe gebrochen habe. Es liegt in meinem Herzen. Was bevorzuge ich? Was liebe ich? Wonach richtet mein Leben sich aus? Und lass zu, dass der Herr uns dann verändert. Weil Jesus Christus der Sieger ist. Er ist der Sieger über alles. Und eines Tages werden wir Jesus sehen. Und wenn du Jesus kennst, glaube ich auch, werden wir eines Tages sehen, wie der Herr Jesus Satan dann endgültig im Feuersee dann auch wirft und sagt, jetzt ist es aus. Jetzt ist aus. Und der Grund, warum er das bis jetzt nicht getan hat, ist schlicht und einfach, weil er uns noch Zeit lässt, Buße zu tun. Weil wenn dieser Schritt kommt, dann ist es für alle das Endgültige. Dann ist es im Stein gemeißelt. Bist du im Herrn, bist du im Glauben oder bist du ein Diener Satans? Und wenn du Diener Satans bist, dann bist du mit ihm verdammt für die Ewigkeit. Das ist, was Satan will. Nicht, was Jesus will. So nehmen wir die Zeit, die wir haben, und reden wir und erklären wir und ermutigen wir und stärken wir einander und machen wir das nicht zu einem Spiel. Setzen wir Grenzen für uns selbst, für unsere Familien, für unsere Freunde. Halten wir einander, legen wir beieinander Rechenschaft ab. Lass uns wirklich in diesem Kampf die Sache ernst nehmen, zur Ehre des Herrn unser Leben führen.